Ja, guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich bin schon die ganze Woche hier, zusammen mit meiner Frau, meiner Tochter und meinem Sohn. Wir haben eine Woche lang Urlaub gemacht, hier im schönen Sachsen, in Albernau bei Schramms. Ich denke, die kennt ihr. Es war wirklich eine tolle Zeit. Und wir haben so die ganzen oder einige der Perlen von eurer Region angeschaut. Und es hat uns wirklich gut gefallen. Also zumindest meiner Frau und mir, weil die Kinder haben eher das Meer vermisst. Und das ist ein bisschen weiter weg von hier, ja. Aber ja, und so hatte Axel gestern gefragt, ob ich heute predigen will, soll, möchte. Und ich habe gedacht, gut, ich hätte was, was ich euch geben kann. Und das würde ich euch gerne heute weitergeben, was ich auch dabei habe überhaupt. Ja, so schnell kann man ja jetzt auch nicht gerade eine Predigt sich überlegen, ausarbeiten. Es sei denn, man ist ganz geistlich und spricht ganz spontan alles. Geht auch. Aber ich habe euch was mitgebracht. Und zwar ist es, bevor ich anfange, irgendwas zu sagen, möchte ich dazu sagen, das, was ich euch heute sage, habe ich selber empfangen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist von jemand anders. Und dieser jemand anders heißt Clem Ferris. Das ist ein Prophet, der war vor ein paar Wochen bei uns in der Gemeinde. Und diese Botschaft hat er am 16.05. gehalten. Also die ist noch relativ frisch. Und ich frische sie nochmal so ein bisschen für euch auf. Ich habe heute mal im Internet nachgeguckt. Wisst ihr, was Trophylaxis ist? Trophylaxis, das ist Nahrungsweitergabe. Eine Ameise gibt der anderen Nahrung weiter. Oder eine Biene der anderen. Und das mache ich heute mit euch. Trophylaxis, Nahrungsweitergabe. Ich habe das bekommen, jetzt kriegt ihr das von mir. Und ich habe die ausdrückliche Erlaubnis und die ausdrückliche Anweisung von dem Clem tatsächlich bekommen, dass ich das tun soll. Er hat gesagt, du predigst das, was ich gepredigt habe. Und ich denke, ich kann das deswegen machen, weil es auch in meinem Herzen ist und weil es einfach die Wahrheit ist. Es ist nicht seine Idee, sondern Wahrheit. Und deswegen, ich möchte das jetzt nicht bei jedem Satz dahinter sagen, das hat der Clem gesagt, ich sage das jetzt vorweg. Wenn ihr dann irgendwo die Originalbotschaft hört im Internet und denkt, das hat er ja von Markus geklaut, nein, dann müsst ihr wissen, das hat der Markus von ihm geklaut. Das ist jetzt meine Vorrede dazu. Jetzt bete ich einfach, dass Gott dieses Wort gebraucht und euch damit dient. Und Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, was dein Wort ist, egal wer es sagt. Und Vater, ich bete doch darum, dass du mir hilfst, heute Morgen das zu sagen, was du möchtest und auch das wegzulassen, was du möchtest. Und dass du uns hilfst, auf deinen Geist zu hören. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Also das Thema möchte ich mal nennen, wohin soll der prophetische Dienst in der Zukunft steuern? Das Thema, wohin soll der prophetische Dienst in der Zukunft steuern? Vielleicht denken jetzt manche, oh wei, das ist aber ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Ich glaube allerdings, dass nicht für jeden von euch heute Morgen alles wichtig ist. Ich hatte so ein Bild von einer Peperoni. Und eine Peperoni ist was sehr Gutes, nur du solltest nicht die ganze Peperoni auf einmal essen. Das wäre schlecht. Gibt so schöne Videos in YouTube, wo das jemand versucht. Ganze Peperoni und der stirbt fast, ja. Und also, ihr kriegt eine Peperoni heute Morgen, aber mach nur ein Stückchen davon ab heute, ja. Das kommt in deine Suppe und der Rest morgen und so weiter. Der eine kann mehr vertragen, der andere weniger. Wenn du nicht alles verstehen und essen kannst heute Morgen, mach kein, ist nicht schlimm, ja. Aber das Thema ist, wohin steuert der prophetische Dienst? Und es ist deswegen wichtig, dass wir das Verständnis dafür haben, was prophetischer Dienst ist und soll, das für die ganze Gemeinde wichtig ist, für dich wichtig, zu verstehen, was ist ein Prophet und was sollte er eigentlich? Und dem wollen wir uns heute Morgen widmen. Bevor ich das tue, aber möchte ich gerne, dass ihr ein bisschen prophezeit. Ja, seid ihr einverstanden? Und zwar einfach so zum Aufwärmen. Und zwar machen wir das folgendermaßen, das machen wir bei uns in der Gemeinde öfter mal. Wir prophezeien jetzt alle, ihr dürft jetzt alle prophezeien. Ihr kriegt nur eine Spielregel, ihr dürft nur was Ermutigendes prophezeien heute Morgen. Die Gerichtsworte dürft ihr dann wieder in der Jups und so bringen. Nur Ermutigendes heute Morgen. Ermutigung, Auferbauung, Trost. Das ist das, die Spielregel, die ich euch gebe. Und ihr sollt es einfach so machen, dass ihr sagt, Heiliger Geist, wen kann ich heute Morgen ermutigen? Vielleicht brauchst du selber Ermutigung, dann vertraue dem Herrn, dass er das zu jemand anders sagt, dass er dich ermutigen soll. Aber du fragst heute Morgen, wen kann ich ermutigen? Und dann schaust du rum hier in dem Raum und dann sage ich 1, 2, 3 und dann darfst du aufstehen und dahin gehen und denjenigen oder diejenige ermutigen. Dann darfst du fragen, darf ich für dich beten und darf ich dir was sagen vom Herrn? Okay? Wer ist dafür? Egal, ihr müsst es trotzdem machen. Also ich übe das jetzt mit euch. Also, passt auf, habt ihr es verstanden? Ihr dürft nur ermutigen, auferbauen, trösten. Ihr dürft jetzt gleich umherschauen in den Raum, schaut euch mal um und fragt mal den Herrn, Herr, ich weiß zwar nicht, was der Markus da jetzt will, aber wen kann ich heute Morgen ermutigen? Vielleicht siehst du jemand und wo dein Blick hängen bleibt, da sagst du, Herr, was kann ich derjenigen, was kann ich demjenigen sagen? Und dann gehst du einfach dahin. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Zeit gebrauchst. Ich bete, dass du kommst, dass du zu unserem Herzen sprichst und dass du uns gebrauchst, einander zu ermutigen, so wie es dein Wort sagt. Amen. Okay, dann bete doch mal und dann schau mal rum, dreh dich mal rum, da sind auch noch Leute hinter dir. Wen kannst du ermutigen? Vater, ich bete darum, komm du und zeig uns, wen wir ermutigen können, zu wem wir gehen können. Amen. So, und jetzt darfst du aufstehen und dorthin gehen. Seid mutig, versucht's. Solange ihr nur auferbaut und tröstet und ermutigt, könnt ihr nichts falsch machen. Das ist unheimlich schön anzuschauen von hier, wie ihr aktiv seid, wie was passiert. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 5 steht, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr prophetisch redet. Und ich denke, das glaubt ihr auch, verkündigt ihr auch, Sprachengebet ist für jeden. Hier sagt Paulus, noch viel mehr möchte ich, dass ihr alle prophetisch redet. Und ihr wisst, vor einiger Zeit habe ich mal hier ein Seminar gemacht, da gibt es viele Dinge dazu zu sagen und auch viele Dinge zu beachten. Und es ist ein großes Risiko immer dabei, wenn man sagt, okay, Herr, wie können wir das machen, dass alle prophetisch reden, gibt es immer das Risiko, dass da auch mal was dabei ist und man denkt, weiß auch nicht so ganz genau. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Das ist so. Wenn wir uns auf das Thema Prophetie einlassen, müssen wir uns auf ein gewisses Risiko einlassen, nämlich auf das Risiko, das, was Menschliches dabei ist, was Fleischliches und sogar manchmal was Dämonisches dabei sein kann. Und deswegen sagt der Apostel, wir müssen alles prüfen. Alles prüfen. Wenn wir das nicht beachten, dann haben wir ein Problem. Wenn wir sagen, Prophetie ist alles richtig, was da kommt, dann haben wir das Problem. Aber er sagt erstmal, ihr dürft alle, ihr sollt alle, ich wünsche mir das, tut das und wachst darin. Prüft alles und das Gute haltet fest. Aber wir müssen verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir gerade gemacht haben, jeder prophezeit, und einem prophetischen Dienst. Da gibt es einen Unterschied dazwischen. Der Unterschied ist derselbe, als wenn ich Reifen wechsle oder da gibt es eine Kfz-Werkstatt. Ich kann meine Reifen wechseln, ich kann bestimmte Dinge machen an meinem Auto, aber der prophetische Dienst ist wie eine Kfz-Werkstatt. Oder die Hausfrauen, ihr backt und kocht, aber eine Bäckerei und ein professioneller Koch ist was anderes. Oder jeder Gärtner hat ein bisschen im Garten, aber ein Galabauunternehmen ist was anderes. Oder? Und so ungefähr sage ich mal, alle prophezeien, aber ein Prophet ist nochmal was anderes. Ein prophetischer Dienst, den Gott berufen und gesetzt hat, ist was anderes. Und wir sehen, dass diese Stelle in 1. Korinther 14, 5, Paulus sagt, alle können prophetisch reden, alle sollen das, aber er spricht in einer anderen Stelle davon, dass Gott Propheten gesetzt hat in der Gemeinde. Und das finden wir zum Beispiel in Epheser 4, Vers 11, auch eine bekannte Stelle, ich erinnere euch daran, da sagt Gott, sagt Paulus, und Gott hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung des Leibes, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Also Gott hat diese Dienste gegeben, um den ganzen Leib zuzurüsten, damit wir alle dieses Werk des Dienstes tun. Aber Gott hat solche Dienste gegeben und das sind Leute, die haben sich bewährt da drin. Ja, vielleicht, ich sag noch mal mehr zu dem Beispiel, vielleicht macht dir Backen Spaß. Und du backst immer mehr und du wirst immer besser. Und dann sagst du, ah, ich möchte gerne eine Ausbildung darin machen. Und dann wirst du irgendwann Bäcker. Und dann wirst du irgendwie noch Bäcker und dann wirst du Bäckermeister. Ja, du hast es im Herzen, deswegen bist du noch nicht gleich Bäckermeister. Da ist noch ein Weg bis dahin. Oder dir gefällt was anderes. Dir gefällt im Garten zu gruscheln, sagt der Schwabe. Ja. Aber ihr gruschelt auch im Garten, glaube ich. Und, also zumindest habe ich das gesehen bei unserer Gastfamilie. Und ich mache das auch gerne, aber deswegen bin ich noch längst kein Gärtner. Da wäre noch ein weiter Weg bis dahin. Ja? Mir gefällt es aber, um Gärtner zu werden, musst du noch bestimmte Dinge durchlaufen und um Meister zu werden, noch ganz andere Dinge. Und so ist das beim prophetischen Dienst. Wir fangen irgendwo an, wir merken, das ist was, aber dazu, für einen Prophet braucht es eine Berufung, es braucht eine Veränderung im Herzen, es braucht, dass Gott diesen prophetischen Dienst von Jesus in dein Leben drückt. Und da braucht es Schwierigkeiten, das hervorzubringen, da braucht es ein bisschen Leid und Anfechtung und alle möglichen Dinge. Aber es braucht auch eine klare Berufung, eine Führung von Gott. Und dann kann sowas hervorkommen und wachsen. Solche Dienste gibt Jesus. Und wir sehen, dass zum Beispiel Paulus ein Apostel ist und es hat Jahre gebraucht von seiner Berufung bis zu seiner Aussendung, zu seiner Freisetzung, wo Gott gesagt hat, jetzt. Und ich möchte jetzt sprechen nicht über das, was wir hier tun, uns gegenseitig ermutigen, sondern das, wo die prophetischen Dienste in Zukunft hingehen sollen. Was sollen die prophetischen Dienste in der Gemeinde in Zukunft tun? Das ist die Frage. Weil Epheser 2,20 sagt, dass wir auf der Grundlage von Aposteln und Propheten aufgebaut sind. Ja, die Gemeinde ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut. Das ist eine wichtige Stelle, auch keine unbekannte Stelle für euch, wo Paulus sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also die Grundlage sind Apostel und Propheten und je nachdem, was man lieber mag, betont man mehr, eigentlich, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und die Propheten sagen, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Aber da steht beides. Und beide Dienste gehören zusammen und sind fundamental wichtig für die Gemeinde. Apostel und Propheten, die Gott setzen möchte, geben möchte. Und vielleicht gibt es unter euch welche, die Gott dazu berufen möchte und formen möchte in den nächsten Jahren oder schon geformt hat. Das ist fundamental wichtig für die Gemeinde. Die arbeiten zusammen und haben ein Verständnis vom Dienst des anderen und sie bauen die Gemeinde. Und jetzt komme ich zum ersten Punkt. Ihr kennt alle Windows 95, oder? Wer arbeitet noch damit? Darf ich mal die Hände sehen? Windows 95? Du? Ja, echt? Windows 98? Wer arbeitet mit Windows 98? Wer arbeitet mit Windows XP? Seid ehrlich. Windows XP? Windows 7? Windows 8? Wer arbeitet mit Linux? Okay. Gut, ihr habt das Problem nicht so sehr. Aktuell gibt es jetzt Windows 10, glaube ich, oder? Windows 9 ist übersprungen worden. Hat das schon jemand? Windows 10? Gibt es da schon jemand? Hat noch keiner. Gut. Es ist ein größerer Unterschied zwischen Windows 95 und Windows 7, oder? Würdet ihr das sagen? Denke ich auch. Wer schreibt noch mit der Schreibmaschine von euch? Wisst ihr überhaupt, was eine Schreibmaschine ist? Ja, Schreibmaschine ist das Ding, wo du den Zettel einspannst und dann kannst du da tippen. Und wenn es keine elektrische ist, ist es noch spaßiger. Und dann kannst du da richtig mit Kraft tippen. Ja? Und was passiert, wenn ein Fehler ist? Was macht man dann? Tipp-X. Da gibt es nicht eine Delete-Taste. Und was machst du, wenn du das Ganze speichern willst? Wie machst du das? Geht nicht. Und wenn du das Ganze nochmal haben willst, dann musst du Kohlepapier dazwischen legen. Und dann kannst du das zweimal machen. Oder du gibst, ja, oder? Und Kopierer gab es damals auch noch nicht. Dann hat man so Matrizenpapier und dann mit Spiritus und das Ganze vervielfältigt. Wisst ihr das noch? Macht das noch jemand von euch? Warum denn nicht? Das war doch super. Ich weiß nur, bei mir im Jugendkreis, ich war begeistert davon. Ich konnte die Sachen vervielfältigen. Meine Examensarbeit hat meine Frau getippt. Ich habe diktiert und getippt und dann habe ich gesagt, oh nein, der ganze Abschnitt, oh, der ist falsch. Was haben wir gemacht? Zettel raus, mit der Schere vorsichtig ausgeschnitten, einen Text getippt und da reingeklebt und dann weitergemacht. Also das Gute ist, wir haben ein Update bekommen. Wir haben mittlerweile eine andere Technik und keiner gebraucht mehr die Technik von früher. Keiner nimmt mehr die Schreibmaschine von früher. Und das soll ein Bild dafür sein, dass Gott auch für den prophetischen Dienst ein Update bringt. Ich sag mal so, das, was der prophetische Dienst bisher freisetzen sollte, war auf der Ebene von Schreibmaschine oder Windows 95. Aber jetzt sagt Gott, gibt's ein Update. Das bedeutet nicht, dass alles falsch war, was bisher war. Es bedeutet auch nicht, dass es nichts ist. Nein, das war nötig. Das war wichtig. Aber ich glaube, dass Gott sagt, so, jetzt gibt's ein Update, wohin der prophetische Dienst zielen soll in Zukunft. Und das ist so ein Update, als ob du neue Treiber runterlädst für Windows 10 oder 7. Ich arbeite auch mit Windows 7, das ist super. Windows 8 mag ich nicht. Aber Windows 7. Ich brauche aber neue Treiber und du brauchst jetzt neue Treiber, wenn du auf Windows 10 gehen willst. Sonst geht dein Drucker nicht mehr, sonst geht das alles nicht mehr. Und das erste Update, was Gott geben möchte für den prophetischen Dienst ist, Punkt 1, der prophetische Dienst soll in Zukunft bauen statt segnen. Building instead of blessing. Bauen statt segnen. Ich glaube, dass es stimmt, dass prophetische Dienste, so wie ich sie auch kannte in den vergangenen Jahren, im Wesentlichen die Zielrichtung hatte, Menschen zu segnen, Einzelne zu segnen, denen zu helfen, die Berufung zu entdecken, Einzelne zu segnen. Aber ganz oft habe ich gesehen, dass die prophetischen Dienste nicht eingebaut waren in einen Kontext, wo man baut. Ich konnte auf eine Konferenz gehen und mir Prophetien holen. Oder auf dem Parkplatz draußen. prophetische Dienste kamen, aber da habe ich wenig Verständnis gesehen davon, dass der Prophet eigentlich dafür da ist, die Gemeinde zu bauen. Wie Apostel Paulus das sagt, Grundlage der Apostel und Propheten. Ich habe wenig gesehen, dass die Propheten das Ziel hatten in ihrem Herzen, ich will Gemeinde bauen. Habe ich ganz wenig gesehen. Ich würde sogar sagen, fast gar nicht. Ich habe gesehen, dass sie viel Spaß dran hatten und viel sich damit beschäftigt hatten, Einzelne rauszurufen und zu sagen, du steh mal auf und dann gibt's ein prophetisches Wort. Und das hat getroffen und alle waren begeistert und haben gesagt, ich will auch. Und dann gab's eine Schlange, wo man sich angestellt hat, damit man ja das prophetische Wort kriegt. Und bei uns kamen auch Propheten und ich habe gedacht, oh, was gibt's heute Abend? Ich will auch was. Und das war begeisternd. Die Luft hat vibriert, wenn man dran gekommen ist. Und es war schrecklich, wenn man nicht dran gekommen ist. Alle anderen haben was gekriegt. Ich habe nichts gekriegt. Ach, ich muss morgen wieder hin. Und dann bin ich wieder hin. Und dann endlich Markus. Und ich, oh, jetzt krieg ich was. Und dann habe ich was gekriegt. Und das war gut. Aber wisst ihr, was das Ziel daraus war? Ich brauche mehr. Und ich habe wenig gesehen, dass die Haltung war, eigentlich zu helfen, den lokalen Gemeinden zu helfen, Gemeinden zu bauen. Und ganz oft war das eben auch in einem Kontext von Konferenzen. Es gab es eben auch oft in Gemeinden nicht, muss man auch sagen. Gemeinden haben dafür keinen Raum gemacht, das war das andere Problem. Deshalb gab es eben prophetische Konferenzen, wo du hingehen konntest und solche Dinge erleben. Ich glaube, Gott will ein Update geben. Prophetie muss in die Gemeinde rein. Die Gemeinden müssen davon Raum machen, das Risiko eingehen. Aber die Propheten brauchen das Herz. Ich will Gemeinde bauen. Dann gibt es diese Stelle in Esra 6, Vers 14, wo die Propheten geholfen haben, den Tempel mit aufzubauen. Esra 6, Vers 14, da steht: So bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran, gemäß der Prophetien Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Also sie bauten, sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung der Propheten, oder man könnte auch sagen, sie kamen gut voran durch die Unterstützung der Propheten, der Prophetien von Haggai und Zacharia. Die Propheten hatten eine Vision davon, dass der Tempel gebaut werden soll und sie haben prophetisch das Ganze unterstützt, dass da gebaut wurde. Nehemia ist ein Bild für einen Apostel und hier haben wir die Propheten, die beiden Dienste gehören zusammen. Und ich glaube, dass das ist, was Gott will in Zukunft, dass prophetische Dienste eine Sicht haben dafür, dass die Gemeinde, dass der Leib gebaut werden soll. Und wie der prophetische Dienst dafür da ist, darin zu helfen und Leute freizusetzen und das Ganze zu unterstützen. Und deswegen brauchen Propheten sozusagen eine Baugenehmigung, um das zu bauen, was Gott bauen will. Und nicht außerhalb der Gemeinde zu prophezeien. Ja, es ist auch nicht ganz falsch. Versteht mich richtig. Ja, es ist nicht falsch, draußen zu prophezeien. Auch auf der Straße, wegen mir, überall. Aber in diesem Zusammenhang heißt es, es gehört in den Kontext von Gemeinde. Das ist das Update, was Gott geben will, glaube ich. Ich glaube das ganz fest. Und Propheten haben in der Vergangenheit, glaube ich, alles Mögliche überall gebaut, überall ihre Prophetien abgelassen. Und es ging im Wesentlichen um Einzelne und nicht um den Leib. Einzelne Arme wurden gesegnet, die manchmal nicht verbunden waren mit allen anderen. Und denen wurde ein großer Dienst prophezeit. Du bist ein mächtiger Arm und du wirst einen super Dienst machen für den Herrn und dieser Arm schwebt alleine in der Gegend rum. Stell dir das mal vor, wenn das hier ein mächtiger Arm wird, abgelöst von dem Leib, was bringt es? Und ich glaube, dass viele solche Dinge tatsächlich hervorgekommen sind. Und dass es auch manchmal eine Selbstsucht bei den Gläubigen hervorgebracht hat, diese Art von prophetischen Dienst, weil man hat angefangen, Prophetien zu sammeln. Ich brauche das und ich weiß gar nicht wofür. Ich brauche Prophetien, aber wozu? Nämlich, dass der Arm am Leib ist und dass der Leib gebaut wird. Und ich glaube, man kann tatsächlich prophezeien für Einzelne, die völlig getrennt sind vom Leib. Und was bringt das? Ich habe das öfter gesehen und auf Dauer, was bringt das auf Dauer? Das bringt wenig. Schnell scheint es irgendwie super zu sein. Aber auf Dauer, was bringt es hervor? Ich glaube, dass diese ganzen Dinge, auch Konferenzen und so weiter, fruchtbar werden müssen für Gemeindebau. Es muss irgendwie fruchtbar werden. Was bringt es sonst auf Dauer hervor? Und diese Vision brauchen wir und diese Vision brauchen die Propheten in der Zukunft. Das zweite Update, was Gott geben will, ist, dass Prophetie in eine Umgebung von Leiterschaft gehört. Prophetie gehört in eine Umgebung von Leiterschaft und Führung. Das bedeutet, da gibt es eine Umgebung von Verantwortung, da gibt es eine Umgebung von Rechenschaft, von Leiterschaft, von Transparenz, von Wachstum, von gegenseitigem Vertrauen, wo eine Leiterschaft ein Verständnis hat, Menschen freizusetzen und zu fördern. Aber auch nachzufragen, was machst du eigentlich mit deinen Prophetien? Das ist die Frage, die die Leiter stellen müssen. Habe ich viele Fehler gemacht, als Leiter und als jemand, der Prophetien gekriegt hat. Das ist die Umgebung, die Gott möchte. Ich glaube, dass in der Vergangenheit der Fokus nicht auf diese Umgebung lag, sondern der Fokus vielfach für Prophetien waren Manifestationen. Ich will was Spektakuläres sehen. Und das ist ja bei Prophetie so, das ist ja manchmal spektakulär. Und Leute reagieren manchmal spektakulär. Und da gibt es schon im Alten Testament eine Stelle, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also, ganz interessante Stelle, 1. Samuel 19, Vers 23. Wer weiß, was da steht? Ungefähr, was könnte da stehen? 1. Samuel 19, 23. Saul will Samuel begegnen oder Samuel fangen, genau sogar. Eigentlich ist er hinter David her und er schickt Boten zu Samuel. Und diese Boten kommen zu Samuel und die kommen unter die Kraft des Heiligen Geistes und können nicht mehr weiter. Er schickt dann nochmal welche und nochmal und schließlich geht Saul hin. Und ab da lese ich, ab Vers 22, und Saul sandte zum dritten Mal Boten und auch sie fingen an, prophetisch zu reden. Oder bei manchen steht vielleicht Weissagen oder in Ekstase zu kommen. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Shiloh ist, und er fragte, wo sind Samuel und David? Und man antwortete ihm, siehe, in Najot in Rama. Und er ging von dort nach Najot in Rama und auch über ihn kam der Geist Gottes und er ging daher und prophezeite, bis er nach Najot in Rama ankam. Und auch er zog seine Oberkleider aus und auch er weissagte vor Samuel und fiel hin und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten. Wisst ihr, das Wörtchen auch ist verräterisch. Ist auch Saul unter den Propheten, weil die haben gewusst, die Propheten, die machen so Zeug. Die sind manchmal irgendwie komisch, da gibt es Manifestationen, die fallen um, prophezeien den ganzen Tag, ziehen sich das Hemd aus. Ist das schon hier vorgekommen? Bei uns auch noch nicht. Aber Aber schon andere komische Dinge sind schon gekommen, als Propheten da waren oder als der Heilige Geist da war, oder? Da fallen dann Leute um, oder? Passiert doch manchmal. Kommt der Heilige Geist, wird prophezeit und bumm, fallen die Leute um. Habe ich auch schon erlebt. Habe ich gestern erzählt, 1997 in Russland. Die Leute waren so hungrig. Und ich bin eigentlich nicht der Umfallenlasser. Also ich bin da hingegangen mit einem Freund und der ist eigentlich mehr so ganz nüchtern, mehr so ein Schreibtischtyp. Und der hat hinterher für Leute gebetet, hat denen die Hände aufgelegt. Bumm, da sind die umgefallen. Und dann ist er zum nächsten gegangen, Hände aufgelegt. Bumm, da sind die umgefallen. Zum nächsten. Und so ging der lang, hat die ganzen Leute umgenietet. Da bin ich hingegangen. Du, bei mir ging das nicht so gut. Ja. Ich musste eher so. Auf jeden Fall bin ich hingegangen zu ihm, habe gesagt, du, sag mal, wie machst denn du das eigentlich? Und er sagte, du, ich weiß auch nicht. Ich sage immer, Heiliger Geist, komm. Und wenn er kommt, sage ich doppelte Portion. Und dann fallen die Leute um. Und dann gehe ich zum nächsten. Das war das, wie der das gemacht hat. Ganz im Ernst. Habe ich selber erlebt. Und dann habe ich gesagt, muss ich auch so machen. Und siehe da. Der Heilige Geist kam, hat die Leute berührt. So eine starke Gegenwart vom Heiligen Geist da. Wir haben wirklich Party gefeiert, ja, mit allen möglichen Lachen und Weinen und Umfallen und Tanzen und Jubeln und Hüpfen und alles. Und das war klasse. Und dann hat man gedacht, das ist es. Das wollen wir. Das ist Prophetie. Das ist das Ziel von Prophetie, oder? Uns alle happy machen. Aber das ist es nicht. Und schwierig wird es eben dann, wenn der Fokus darauf kommt. Und wenn dann Leute Manifestationen haben wollen und sich anstrengen und das produzieren. Und dann brauchst du auch immer wieder was Neues, was noch spektakuläreres. Weil Umfallen, das kennt ja jetzt schon jeder. Aber wie wär's denn mit Goldstaub? Oder mit Engelfedern? Oder vielleicht gibt es ja noch andere schöne Dinge. Was noch spektakuläreres und noch spektakuläres. Wisst ihr, wenn der Fokus auf Manifestationen ist, wird es schief. Ganz schief. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Wenn was passiert und wenn die Propheten, wenn im prophetischen Kontext was passiert und auch manchmal solche Dinge wie hier bei Saul, wegen mir, ja. Aber der Fokus darf nicht da drauf kommen. Es darf nicht sein, dass wir da anfangen zu sagen, das ist es. Und was dann passiert ist normalerweise, dass die Leute sagen, ich will mehr. Morgen wieder, ich brauche mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Okay, immer mehr sein wie du, aber immer mehr. Ja. Und das war schon teilweise die Haltung, die ich gesehen habe. Und ich selber habe das auch so bei mir erlebt, ja. Wollte das auch, immer noch mehr. Und ich sehe auch heute, dass teilweise prophetische Dienste in diese Richtung abdriften, meines Erachtens. Mit einem Fokus auf Manifestationen und immer spektakulärere Sachen und immer komischere Sachen. Und ich glaube, wenn man nicht aufpasst, kommt man an der falschen Seite raus. Übrigens, Manifestationen sind eine alte Geschichte. John Wesley, wenn ihr seine, John Wesley, Erweckungsprediger, Gründer der Methodisten, der hat Manifestationen gehabt während seiner Predigten. Der hat draußen im freien Feld gepredigt, paar hundert, paar tausend Leute. Er hat gepredigt und die Leute fielen um, die Leute fingen an zu schreien, die Leute fingen an, um Gnade zu winseln vom Herrn. Die haben alles Mögliche manifestiert. Und die Leute haben zu ihm gesagt, du musst das stoppen. Und er hat gesagt, ich stoppe das nicht. Ich lasse den Herrn machen, was er will. Und dann, ja, dann müssen wir das noch mehr suchen. Nein, das machen wir auch nicht. Der Fokus ist Jesus. Der Fokus ist das Kreuz. Der Fokus ist Gottes Plan. Das ist der Fokus. Und deswegen gehört das Ganze rein in diese Umgebung von Leiterschaft und Führung. Und was will eigentlich Gott mit Prophetie? Er will eigentlich, dass wir hören, was er sagt, dass wir es verstehen und dass wir es tun. So simpel ist es. Er will eigentlich, dass wir es hören, verstehen und tun. Wenn er uns, während wir es hören, ein tolles Gefühl gibt, preis dem Herrn, aber das ist nicht seine Absicht. Seine Absicht ist, dass wir es tun. Und der Clem hat so ein schönes Beispiel erzählt. Da ist ein Sohn, zwei Söhne. Und morgens, bevor der Vater zur Arbeit geht, sagt er zu dem einen Sohn, du, ich möchte gerne, dass du heute, während ich weg bist, den Rasen mähst. Und er ist ganz berührt von dem Wort des Vaters. Und er geht zu seinem Bruder und sagt, du, ich habe heute Morgen ein persönliches Wort vom Vater bekommen. Ich bin so happy. Ich fühle mich so geliebt. Ein persönliches Wort von meinem Daddy. Oh, ich muss mich erstmal aufs Sofa legen und das genießen. Die Gegenwart, die ich noch empfinde vom Vater. Und er legt sich aufs Sofa und genießt, dass er ein Wort vom Herrn gekriegt hat. Und denkt, also von seinem Vater bekommen hat und denkt, Vater, ich danke dir, du liebst mich so. Persönliches Wort von dir. Oh, ich brauche heute Abend noch ein neues. Und der andere Sohn denkt, oh, mich liebt der Vater gar nicht. Dem hat er gesagt, ja, und dann, was hat er denn eigentlich zu dir gesagt? Ach, irgendwas über den Rasen, aber das ist egal, er hat zu mir gesprochen. So, jetzt kommt abends der Vater. Er liebt den Sohn und er sieht, der Rasen ist nicht gemäht. Und er sagt, der Sohn, hast du den Rasen gemäht? Oh Vater, da bist du ja wieder, ich danke dir, oh, du hast mich so geliebt. Hast du nicht noch ein Wort für mich? Ja, hast du den Rasen gemäht? Rasen? Nein. Hast du nicht ein neues Wort für mich? Nicht, bis du den Rasen gemäht hast. Ja, und ich glaube, dass wir vielfach mit prophetischen Worten so umgegangen sind. Oh, ein persönliches Wort, der Herr liebt mich. Ja, was hat er denn eigentlich gesagt? Ach, das ist nicht so wichtig. Und die Wahrheit ist, dass Gott möchte, dass wir das hören, was er sagt, und dass wir in so einen Prozess von Gehorsam eintreten. In so einen Prozess, der zu der Erfüllung des prophetischen Wortes führt. Ich denke, manche von euch haben schon Worte von Gott bekommen, entweder persönlich für euch in euer Herz oder durch andere Menschen, was Gott von euch will, wo Gott euch hinführen will. Vielleicht habt ihr kein komplettes Bild, das haben die wenigsten von uns. Die wenigsten von uns haben ein komplettes Bild davon, was Gott mit euch erreicht haben will, wenn ihr 83 seid. Oder hat das jemand von euch? Das hat niemand. Und manchmal denken wir, das brauchen wir erst, bevor wir gehen können. Das stimmt nicht. Du brauchst ein kleines Puzzlestück. Das reicht. Und dann will der Herr, dass du sagst, Herr, was soll ich jetzt damit machen? Wie kann ich dir folgen? Wie kann ich dir gehorchen? Was ist der nächste Schritt da drin? In diesen Prozess sollen wir eintreten, durch prophetische Worte. So sagt Paulus zu Timotheus, in der Kraft der Prophetie, laufe den Kampf, kämpfe den Kampf, fache das an, was durch die Propheten in dich gelegt wurde, was an Gabe in dich gelegt wurde. Fache das an, geh weiter. Und das ist das, was Gott von dir will und von uns will. Hat schon jemand von euch ein prophetisches Wort bekommen? Darf ich mal die Hände sehen? Oder habt ihr eine grobe, ganz kleine Ahnung, wo Gott euch hinführen will? Was die Berufung sein könnte? Habt ihr es auch? Genau. Und jetzt will Gott, dass du sagst, Herr, ich mähe den Rasen. Ich frage, was bedeutet es, einen Rasenmäher anzuschmeißen? Was bedeutet das, da rauszugehen? Wie mache ich das? Herr, bitte zeig es mir, hilf mir. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war selber überführt, als der Clem das gepredigt hat, weil ich habe auch ein Buch, das sind Prophetien drin. Ich schreibe das auch immer wieder so auf, was ich von Gott kriege. Und ich habe für mich auch selber die Frage gehört, hast du das getan, was ich dir gesagt habe? Was ist mit den gesammelten Worten, gesammelten Werken? Und das ist meine Frage heute an euch. Geht zurück zu dem, was Gott euch schon gesagt hat. Und tretet neu ein in diesen Prozess. Herr, was soll ich jetzt machen? Was ist der nächste Schritt? Weil Gott will mit dir zusammen das hervorbringen. Er will nicht einfach Schnipp machen und dann hast du es. Das ist nicht Gottes Art. Das ist das Update, was wir brauchen und was der prophetische Dienst braucht. Das ist die Richtung, auf die es hingeht. Und damit gehört drittens zusammen eine langfristige Perspektive. Prophetischer Dienst braucht in Zukunft eine langfristige Perspektive. Ja, aber Moment mal, Jesus kommt doch in 5 Jahren wieder. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das weißt du nicht. Ich habe 1992 gedacht, er kommt 1996 wieder. Im Ernst, das habe ich meiner Frau immer gesagt, 1996 kommt der Herr wieder, brauchen eigentlich nicht mehr heiraten. Meine Frau war anderer Meinung. Und aber wisst ihr, wenn ich gewusst hätte, dass er 2015 immer noch nicht da ist, hätte ich manche Sachen ein bisschen anders geplant. Oder? Weißt du, ob er 2050 da ist? Wir brauchen eine längerfristige Perspektive. Wir leben aufs Ende hin, keine Frage. Aber wir brauchen eine Perspektive, dass Prophetie nicht nur was ist, wo das mich heute gut drauf macht. Ja, wo ich hingehe und sage, ja, der Axel sieht so traurig aus, prophetisches Wort, Herr, für ihn. Und dann geht das Ganze wieder, so dass er über den Tag kommt. Und ganz oft hatten wir so ein Denken über Prophetie. Und es ist auch nicht ganz falsch, bitte versteht mich nicht falsch, es ist auch nicht ganz falsch. Es ist gut, wenn wir uns so ermutigen. Und nicht jede Prophetie hat was mit dem Plan Gottes für dein Leben zu tun. Manchmal gibt es Prophetie, die brauchst du einfach für heute. Du brauchst für heute eine Ermutigung. Und das ist auch gut. Aber für Gottes Ziele brauchen wir eine andere Perspektive. Und ich sehe, dass die Propheten im Alten Testament, die hatten, und auch im Neuen Testament, die hatten eine Schau von einer größeren Perspektive. Und die brauchen wir auch. Und damit hängt noch was anderes zusammen, nämlich das vierte Update wäre dann, also zu dieser langen Perspektive gehört, dass wir eine Sicht von dem brauchen, wie Gott seine Pläne aufs Ende hindurch bringt. Für die Theologen unter euch, wir brauchen eine eschatologische Sicht. Das bedeutet eine Sicht von den letzten Dingen. Was will Gott tun? Wo geht er hin mit der Welt? Wo geht er mit uns hin? Und wo sind wir da drin? Wenn wir das nämlich nicht haben, haben wir nur einen Bezugspunkt. Dein eigenes Leben. Nur dein Leben hast du dann. Wenn du nicht weißt, was Gottes große Pläne sind. Oder vielleicht noch die Gemeinde hier. Aber wir spielen einen Plan, eine Rolle in Gottes großen Plan. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Er hat einen Plan mit diesen mit dieser Gemeinde, mit diesem Ort, er hat einen Plan, den er durchbringt. Und die Frage ist, wo sind wir in Gottes Plan? Und was will Gott mit mir in diesem Plan? Wie kann ich diesen Plan unterstützen? Mein Leben ist nicht alles. Es geht nicht nur um mein Leben. Und das finde ich total begeisternd. Ja? Es geht nicht nur, wenn ich eine Prophetie bekomme, nur darum, dass es mir gut geht, sondern es geht darum, wie kann ich in Gottes Plan eine Rolle spielen und wie kann ich der nächsten Generation dienen? Wie kann ich den anderen helfen, in Gottes Plan reinzukommen? Wie kann ich das weitergeben, was ich habe, an die Nächsten, dass die auch weiterbauen, dass die weitergehen? Und der Clem hat erzählt, wie er in China war, bei der Untergrundkirche und dort gedient hat. Er hat spektakuläre Geschichten erzählt, wie er dort gerettet wurde und alles Mögliche. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er hat dort diese Bewegung kennengelernt, wo Leute sagen, wir wollen das Evangelium zurück nach Jerusalem bringen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Es gibt so eine Bewegung in der chinesischen Untergrundkirche, die sagen, back to Jerusalem, wir wollen das Evangelium zurückbringen zu den Juden, von denen wir es empfangen haben. Zu Fuß. Ich mache keinen Witz. Zu Fuß. Ja, Moment mal, da muss man aber durch ganz schön gefährliche Länder durch. Erstmal durch die buddhistischen Länder und dann durch das Gebiet vom Islamischen Staat. Wie will man denn da zu Fuß durchkommen? Wisst ihr, was die Einstellung der Leute ist? Oh, wir sind doch so viele. Können ruhig ein paar sterben. Gott hat so viele Chinesen gemacht Weil er besonders Chinesen liebt? Das ist doch logisch. Er liebt besonders Chinesen, deshalb hat er so viele gemacht. Und weil er so viele gemacht hat, können wir doch unser Leben für ihn geben. Dann gehen wir doch einfach dahin. Und wenn wir ein paar umkommen auf dem Weg bis dahin, dann geben wir halt unser Leben für Jesus. Aber auf dem Weg dahin werden wir Menschen für Jesus gewinnen und wir werden das Evangelium zurückbringen dahin, wo es herkam, und auf dem Weg dahin die Leute erreichen. Und ihre Einstellung ist, mein Leben ist gar nicht so wichtig. Die Ziele des Herrn sind wichtig. Warum seid ihr jetzt so leise? Ich habe gar kein Amen gehört. Ich habe da auch kein Amen gesagt an der Stelle. Und aber die Sicht ist für uns auch wichtig. Mein Leben ist nicht mein Bezugspunkt. Sonst drehst du dich nur um dein Auto, um deinen Garten, um dein Haus und maximal noch um deine Jups oder um die Gemeinde. Das ist zu wenig. Wir müssen verstehen, wo Gott hin will und ein Verständnis davon haben, dass die Dinge auf ein Ende zugehen, wo Jesus am Schluss der Herr über alles ist. Und Gott drei Ziele hat in unserer Zeit. Das ist eine eigene Lehre, aber ich sag's trotzdem. Gott hat das Ziel, dass die ganze Welt evangelisiert wird. Sein erklärtes Ziel, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Hat er gesagt, geht in alle Welt. Und Jesus sagt, bis das Ziel nicht erreicht ist, wird das Ende nicht kommen. Matthäus 24, 14. Wenn das Evangelium gepredigt wird allen Nationen, dann wird das Ende kommen. Das ist Ziel Nummer eins. Ziel Nummer zwei, Wiederherstellung der Gemeinde. Gott will seine Braut hervorbringen. Ziel Nummer drei, die Sammlung Israels aus allen Völkern. Zurückbringen in das Land. Am Schluss soll ganz Israel sich bekehren, sagt Paulus. Drei Ziele, Evangelisation, Gemeinde, Israel. Kann man sich ganz einfach merken. Ja, das ist eine eigene Lehre, aber Gott hat Pläne mit dieser Welt. Und übrigens, ich möchte kurz einen Exkurs machen. Es gibt zunehmend die Sicht über die letzte Zeit oder über die Zeit, in der wir leben, dass alles immer herrlicher wird bis zum Ende hin. Es gibt einen Propheten, der heißt Jonathan Weldon, vielleicht habt ihr von dem schon gehört, der behauptet, dass alles, was Jesus über die Endzeit gesagt hat, mit Jahr 70 erfüllt ist. Mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 ist alles, was in Matthäus 24 steht, erfüllt. Behauptet er. Das heißt, alles, was Jesus über Endzeitwehen und Schwierigkeiten und Verfolgung und alles sagt, ist eigentlich schon längst vorbei. Und jetzt, ab jetzt, wird alles nur noch herrlicher, bis Jesus wiederkommt. Und die Söhne und Töchter stehen auf, übernehmen die Herrschaft und präsentieren, wenn Jesus wiederkommt, ihm eine perfekte Erde. Oder fast perfekt. Ich glaube, dass das komplett gegen Gottes Wort ist. Und der Jonathan Weldon braucht, also ich habe das Buch gelesen, er braucht sehr viele komische und komplizierte Argumente, um zu begründen, Vers für Vers, dass das alles erfüllt sein soll. Aber das ist hanebüchener Unfug, wenn du ein bisschen dich reindenkst in den Text. Und eine Stelle, die er dann gar nicht zitiert, das weiß ich auch, warum er die nicht zitiert, weil er wird offenbar, dass das alles Unsinn ist, was er sagt. Steht im 2. Petrus 3, ab Vers 7, da steht, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort Gottes aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag ist. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das wird Jesus bringen und nicht wir. Es ist entscheidend, was du für eine Sicht hast. Es ist eine eigene Lehreinheit, ja. Aber es ist entscheidend, wenn du denkst, es wird alles immer besser und superer und wir werden alle die Herrschaft hier übernehmen, alle gesund, stark und frei sein am Schluss. Ich glaube nicht, dass das der richtige Bezugspunkt ist. Der richtige Bezugspunkt ist, dass wir unser Leben geben für die Pläne, Evangelisation, Wiederherstellung der Gemeinde, Sammlung Israels inmitten von Verfolgung und Schwierigkeiten. Und es ist einfach falsch, wenn man dieses keine Sicht für das Ende hat. Das Leben ist hier nicht alles und mit unserem Leben ist auch nicht alles aus. Und ich glaube, wir brauchen diesen Bezugspunkt, sonst werden wir umhergeworfen durch das, was wir sehen im Fernsehen, im Internet. Die Wirtschaft kommt im Chaos. Im Oktober wird der Euro kaputt gehen. Hat doch irgendeiner prophezeit, ja. Im Oktober wird der Euro untergehen und fast wäre der VfB abgestiegen. Dann wirst du ja hin und her geworfen von solchen Nachrichten. Und die Armen, die in Aue wohnen, ist ja fast die Welt untergegangen. Aue ist abgestiegen. Und ja, das ist nicht unser Bezugspunkt. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Diese vier Updates, die Gott uns geben möchte. Für den prophetischen Dienst überhaupt, aber ich glaube auch für die ganze Gemeinde. Ja. Es geht um Bauen statt nur um Segnen. Und es ist wichtig, dass wir dafür eine Sicht haben. Es geht darum, dass wir in einer Umgebung von Leiterschaft sind. Es geht nicht um Manifestationen, sondern darum, dass wir in den Prozess des Gehorsams und der Erfüllung von dem eintreten, was Gott für unser Leben will. In diesem Prozess sollst du heute wieder eintreten und den Rasen mähen. Dann brauchst du eine längerfristige Perspektive für das, was du tust, für dein Leben, für die nächste Generation. Und viertens, wo stehen wir in dem Weg aufs Ende hin? Wir brauchen die Sicht dafür, was Gottes letztendliche Pläne sind und dass wir darin eine Rolle spielen und dass wir da mithelfen, den Tag der Ankunft des Herrn zu beschleunigen. Das sagen die Propheten. Beschleunigt das, indem ihr an Gottes Zielen mitwirkt. Und Apostel Paulus ist da ein Beispiel für uns. Und damit möchte ich da zum Ende kommen an der Stelle. Der Apostel Paulus, wisst ihr, bei seiner letzten Missionsreise war auf dem Weg nach Jerusalem. Und er hat von Gott empfangen, dass Schwierigkeiten auf ihn warten. Er wusste das. Und er kommt durch verschiedene Orte und durch verschiedene Gemeinden und dort stehen Propheten auf und sagen ihm, Paulus, du wirst Schwierigkeiten kriegen. Und die Gemeinde sagt, oh nein, nur das nicht. Sie fangen an zu weinen, sagen, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Dann kommt sogar der Prophet Agabus, nimmt den Gürtel von Paulus und sagt, dem, den dieser Gürtel gehört, werden die Hände gebunden werden. Und alle sagen wieder, Paulus, mach das nicht, geh nicht nach Jerusalem. Und Paulus sagt, was macht ihr hier? Ich weiß das schon alles. Ich weiß, dass Schwierigkeiten kommen, aber ich weiß, ich gehe da trotzdem hin, weil Gott gesagt hat, ich soll dahin gehen. Ihm war es wichtiger, Gott zu gehorchen, als sein Leben zu schützen. Und er fürchtete sich mehr davor, Gott ungehorsam zu sein, als vor seinem eigenen Tod. Und ich denke, dass wir diese Sicht auch irgendwie brauchen. Es geht nicht nur um unser Leben. Und Vater im Himmel, ich befehle dir dieses Wort an. Ich bitte darum, dass du es in unser Herz schreibst. Vater, dass es um größere Pläne geht und dass du den Propheten eine andere Sicht geben willst, eine neue Sicht. Früher war das Segnen, jetzt ist Bauen dran. Früher war Manifestation dran, jetzt ist Gehorsam dran. Eintritt in das, was du willst für unser Leben. Früher war die schnelle Lösung und jetzt brauchen wir eine längere Sicht, obwohl es aufs Ende zugeht. Und früher ging es nur um uns und heute geht es darum zu sehen, es geht um deine großen Pläne. Und Vater, ich möchte dich bitten darum, dass sie das verstehen, dass jeder dieses Stück von dieser Paprika abbricht, was er braucht heute Morgen. Und ich bitte, dass prophetische Dienste hervorkommen, die diese Pläne verfolgen. Auch hier in dieser Gemeinde, Vater im Himmel. Ich bitte darum, Vater, dass du uns wachsen lässt in eine größere Reife, in ein größeres Verständnis. Auch in eine größere Vollmacht, Vater. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Und ich glaube, wir sollten noch in zweierlei Hinsicht auf dieses Wort reagieren. Und zwar ist das eine, ich glaube, dass wir neu eintreten sollten in diesen Prozess von Gehorsam, wo wir das verlassen haben, wo wir einfach nur Prophetien angesammelt haben und das irgendwo vielleicht auch ein Stück resigniert auf die Seite gelegt haben oder gesagt haben, es kommt ja vielleicht oder vielleicht kommt es nicht, dass wir neu sagen, Herr, ich trete ein in diesen Prozess, wo ich dich frage, was soll ich jetzt machen? Was willst du tun? Was ist mein nächster Schritt? Und wenn ihr sagt, ja, das ist das, was ich heute festmachen will mit Gott, dann möchte ich bitten, aufzustehen und dann beten wir da gemeinsam. Dann gebe ich euch ein Gebet und dann könnt ihr das mitbeten. Ich gebe euch Worte und ihr könnt diese Worte nehmen und zu Gott sagen, aber es geht darum, was du in deinem Herzen mit dem Vater sprichst. Darum geht's. Vater, ich komme zu dir. Ja. Bitte vergib mir, wo ich deine Worte auf die Seite gelegt habe. Danke, dass du mich heute erinnerst. Und ich will neu eintreten in den Prozess von Gehorsam und dich fragen, was ich tun soll. Hilf mir, Vater. Hilf du mir, dir hinterher zu gehen. Und ich frage dich, Vater, was ist mein nächster Schritt? Was soll ich tun? Wie kann ich dir Ehre geben? Möchte, dass deine Pläne in meinem Leben zustande kommen. Amen. Vater, und ich segne meine Geschwister, die hier stehen, und ich bitte darum, Vater, dass du mit deinem Geist ihnen hilfst und dass du sie erinnerst an die Worte, die du schon gesprochen hast. Vater, lass die wieder hervorkommen. Ich bitte, dass sie ihnen wieder begegnen oder dass du sie neu sprichst, Vater. Weil deine Berufungen gereuen dich nicht. Lass es hervorkommen, Vater, und lass neue Schritte hervorkommen, rein in das, was du geplant hast. Und ich rufe das hier aus und ich setze das frei in Jesu Namen. Amen. Übrigens, diese Botschaft, wenn ihr die im Original hören wollt, die gibt's bei uns auf der Webseite oder demnächst auch auf onlinepredigt.de. Leider ist die Übersetzung nicht so gut. Das Englische ist super, die Übersetzung ist nicht so ganz gut. Aber da ist auch noch eine zweite Botschaft von dem Clem Ferris über den Kampf um prophetische Worte. Es geht nur eine halbe Stunde, aber das ist hervorragend. Ich empfehle euch das sehr, das anzuhören. Okay, das Zweite, was ich denke, was wir tun sollen, und das ist auch ein bisschen ein Wagnis, aber ich möchte gerne, dass wir für die beten, die empfinden, sie haben eine Berufung in diesem ganzen prophetischen Gebiet. Und ich möchte euch bitten, dass ihr nach vorne kommt, wenn ihr sagt, ja, ich glaube, ich habe da eine Berufung auf dem prophetischen Bereich. Das ist nicht für jeden gleich. Manche sind Seelsorger als Propheten, manche sind Prediger als Propheten, manche sind Lobpreiser als Propheten, ja. Und noch andere Dinge. Aber wenn du empfindest, ja, das ist ein Teil meiner Berufung, dann möchte ich bitten, dass du den Mut hast, nach vorne zu kommen. Und ich möchte beten, dass Gott dir diese größere Sicht gibt von dem, was wir heute geredet haben. Ich hoffe, habt ihr den Mut, euch dazu zu bekennen, wenn ihr diese Berufung habt? Dann kommt doch. Ich freue mich. Und ich möchte euch auch einfach ein Gebet geben, was ihr zum Herrn sagen könnt. Und dann, ja, denke ich, würde ich euch gerne segnen noch. Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir für die Berufung. Und ich ergreife sie. Bitte schenke mir diese größere Sicht. Lass mich an deiner Gemeinde mitbauen. Gib mir ein Verständnis über die letzten Dinge. Gib mir deine Perspektive. Und lass meinen Dienst das hervorbringen, was du willst. Dass Menschen zu dir kommen, dass die Gemeinde gebaut wird und deine Pläne mit Israel durchkommen. Amen. Und Vater, ich bete für die Menschen mit prophetischer Berufung. Gib du ihnen dieses Feuer zu bauen, statt nur zu segnen. Lass unter ihrem prophetischen Dienst die Gemeinde gebaut werden hier. Darum bete ich. Durch ihre Ermutigung, durch ihre Ermahnung, durch ihren Trost. Vater, lass, gebrauche diese Propheten, diese prophetischen Dienste dazu, Vater, darum bete ich. Gebrauche sie nicht nur zu segnen, sondern zu bauen. Gebrauche sie, Vater, das hervorzurufen, was in Menschen, was deine Pläne sind. Gib du ihnen Verständnis dafür, was es bedeutet, mit anderen Leitern zusammenzuarbeiten. Lass sie nicht auf ihr eigenes Leben schauen, sondern auf das Leben von anderen und auf deine Pläne, die du hast. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Okay, vielleicht können wir es so machen, dass mir jemand hilft, euch zu segnen. Von denen, die jetzt noch sitzen. Ja. Das sind ja schließlich eure prophetischen Dienste hier. Und Frank, du wirst wissen, wer mitsegnen soll, ja. Silke, kannst du auch mitbeten?